Rolle rückwärts. Der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern.
Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven.
Moin, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Rolle rückwärts, dem Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, vom Sinn und Unsinn des Entgelttransparenzgesetzes. Über dieses Thema möchte ich heute mit gleich zwei Gästen sprechen. Ladies first, ich begrüße als erstes ganz herzlich meine Kollegin Frau Dr. Marion Salot, Referentin für Wirtschaftspolitik und Gleichstellung bei der Arbeitnehmerkammer Bremen. Hallo Marion.
Hallo Tomke.
Marion Salot ist Politikwissenschaftlerin und forscht unter anderem für mehr Chancengleichheit auf dem Bremer Arbeitsmarkt. Ganz herzlich möchte ich auch Herrn Rechtsanwalt Jan Scholand, Fachanwalt für Arbeitsrecht der Kanzlei Henschel Rechtsanwälte aus Göttingen begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Scholand.
Hallo, ich grüße. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Scholand ist der erste Anwalt, dem es gelungen ist, vor dem Bundesarbeitsgericht ein Urteil zum Thema Schadenersatz wegen Gehaltsdiskriminierung zu erstreiten. Das Urteil ist am 21. Januar diesen Jahres ergangen und mittlerweile liegt dann auch die Urteilsbegründung vor. Das ist auch zugleich das erste Urteil, mit dem eine Frau nach dem Entgelttransparenzgesetz erfolgreich wegen ungleicher Entlohnung geklagt hat. In dieser Folge werden wir noch ausführlich hören, wie lang und steinig und weit der Weg bis zu diesem Etappensieg war und wie es dann vielleicht auch mit diesem Etappensieg weitergeht. Mein Name ist Tomke Clausen und ich leite die Geschäftsstelle der Arbeitnehmerkammer Bremen in Bremerhaven. Warum geht's heute? Worüber wollen wir drei uns unterhalten? Wir wollen schauen, warum wir das Entgelttransparenzgesetz brauchen, welche Säulen es hat, wie ein individueller Auskunftsanspruch funktioniert. Da haben wir den Praktiker, Herrn Scholand, bei uns, der uns wahrscheinlich auch einen Einblick vermitteln kann, wie das Gesetz in der Praxis umgesetzt wird und wie ein Klageverfahren abläuft. Und ganz zum Schluss wollen wir noch einen Blick auf die Berichtspflichten werfen. Fangen wir jetzt mal ganz vorne an. Marion, da würde ich dich fragen. Das Entgelttransparenzgesetz haben wir bereits seit dem 6.7.2017, also seit fast 4 Jahren. Warum brauchen wir so ein Gesetz? Oder ich frage jetzt mal etwas provokanter. Brauchen wir dieses Gesetz noch oder brauchen wir es überhaupt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich wurde dieses Gesetz quasi ins Leben gerufen, weil wir immer noch in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, einen sehr großen Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen haben. Frauen verdienen in Deutschland 18% weniger als Männer. Es gibt diesen berühmten Equal Pay Day, der das quasi nochmal verdeutlicht. Im März wird er gefeiert. Das heißt, im Prinzip arbeiten Frauen bis März umsonst, wenn wir die Gehälter mit Männern vergleichen. Dieser Gender Pay Gap hat ganz verschiedene Gründe, hat natürlich auch damit zu tun, dass Frauen seltener in Führungspositionen sind oder dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten oder eben auch häufiger Berufe ausüben, die schlechter bezahlt werden. Es gibt aber auch den sogenannten bereinigten Gender Pay Gap. Und das heißt, dass wir auch, wenn eine gleiche Qualifikation vorliegt und eine gleiche Tätigkeit ausgeübt wird, es einen Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen gibt, der immer noch in Deutschland bei 6% liegt und im Land Bremen übrigens bei 7,5%. Also das heißt, dieser Gehaltsunterschied ist nicht dadurch zu erklären, dass Frauen in schlechter bezahlten Berufen tätig sind, sondern wahrscheinlich zu einem sehr hohen Grad an Wahrscheinlichkeit dadurch begründet ist, dass sie Frauen sind und aufgrund ihres Geschlechts dort diskriminiert werden. Es gibt auch unterschiedliche Theorien zu dieser noch verbleibenden Gehaltslücke. Häufig wird gesagt, dass Frauen einfach defensiver sind in Gehaltsverhandlungen oder dass sie gar nicht so viel fordern. Aber faktisch ist es so, dass es inzwischen schon zahlreiche Untersuchungen gibt, die sagen, dass es einfach so ist, dass Frauen häufig ein geringeres Gehalt angeboten wird und auch, dass bei Frauen häufiger Gehaltsforderungen oder Forderungen für höhere Gehälter abgelehnt werden. Also das heißt, hier haben wir es durchaus noch mit einem Problem struktureller Diskriminierung zu tun und deswegen brauchen wir ein Gesetz, das dagegen vorgeht. Und dieses Entgelttransparenzgesetz soll dazu beitragen, und hat verschiedene Säulen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf zu sprechen kommen wollen oder später, aber auf jeden Fall ist das sozusagen der Anlass, weshalb wir hier gesagt haben, wir brauchen ganz klare Regeln, um diese Gehaltsdiskriminierungen zu verringern bzw. zu verhindern.
Ist das auch noch ein Unterschied, in welcher Position eine Frau beschäftigt ist? Fällt der bereinigte Gender Pay Gap da auch noch unterschiedlich hoch aus?
Absolut. Da gibt es ganz eklatante Unterschiede. Und ich glaube, wir können so als Faustregel sagen, je höher wir die Karriereleiter erklimmen, desto größer ist auch der Gender Pay Gap. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Je weiter wir, also bei den geringer qualifizierten Menschen ist er nicht ganz so groß, aber gerade in Führungspositionen ist es so, dass Frauen deutlich schlechter bezahlt werden als Männer.
Jetzt könnte es ja in unteren Positionen auch sein, dass die tatsächlich nur den Mindestlohn bekommen. Den müssen ja auch Frauen bekommen. Jetzt könnte ich ja ziemlich fies sagen, naja, es sind ja auch sowieso nicht so viele Frauen in Führungspositionen, also trifft es da auch nicht so viele, die so wenig verdienen. Vielleicht würde der bereinigte Gender Pay Gap noch größer ausfallen, wenn wir mehr Frauen in Führung hätten. Weil wenn der da höher ist, dann wäre ja auch der gesamte bereinigte Gender Pay Gap noch höher, oder ist das ein Irrglaube?
Naja, aber das kann ja nicht die Lösung sein, ne? Also es kann ja nicht die Lösung sein, bloß nicht auf dem Papier noch eine größere Gehaltslücke zu produzieren und das eben auf Kosten der Frauen, die Führungspositionen ausüben wollen. Ich glaube auch, dass umgekehrt ein Schuh draus wird, dass wir ja, je mehr Frauen wir auch in Führungspositionen haben, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir faire Gehaltsstrukturen haben in Unternehmen. Das wäre mein Gegenargument.
Definitiv, da stimme ich dir auch zu. Das muss das Ziel sein. Was vermuten Sie beide, warum schließt sich diese Lohnlücke denn so langsam?
Ja, also ich glaube, dass wir immer noch sehr traditionelle Rollenverteilungen in Deutschland haben. Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern, darüber sprechen wir später nochmal, dass wir hier insbesondere auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viele Strukturen geschaffen haben, die dazu führen, dass Frauen immer noch eher in der Rolle der Zuverdienerin sind. Und das werden auch die institutionellen Rahmenbedingungen wie Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder Instrumente, die darauf abzielen, dass eine sehr geschlechtergerechte Verteilung von Sorgearbeit möglich ist. Also das alles ist in Deutschland sehr behäbig. Die politischen Diskussionen laufen schwerfällig. Das sehen wir ja auch bei diesem Gerangel um die Einführung von Frauenquoten beispielsweise. Also hier haben wir, glaube ich, gerade in Deutschland schwere Rahmenbedingungen und immer noch einen sehr starken Fokus auf das Einernährermodell.
Herr Schuland, Sie als Anwalt, was schätzen Sie ein, wie groß ist denn die Rolle, die das Entgelttransparenzgesetz hier spielt, dass wir diesen Gender Pay Gap verkleinern können?
Ich glaube schon, dass das Entgelttransparenzgesetz da eine große Chance bietet. Ich glaube, dass das Entgelttransparenzgesetz ganz wichtig ist. Also zum einen natürlich, um Gehaltsgerechtigkeit schon zu schaffen. Weil wenn es ein Gesetz gibt, was es möglich macht, gegen individuelle Gehaltsdiskriminierung vorzugehen und das einzuklagen, dann kann das natürlich als Effekt auch bewirken, dass schon im Vorfeld versucht wird, Diskriminierungen doch abzuschaffen. Weil wenn ich verurteilt werden kann und am Ende Schadensersatz zahlen muss, dann ist das ja vielleicht ein Anreiz, darüber nachzudenken, gar nicht erst diskriminierend zu bezahlen. Also dieser disziplinierende Effekt, wenn ich es verfolgen kann, dann wird es vielleicht ein Stück weit eingeschränkt. Das ist so die gesellschaftspolitische Ebene, die ich ganz wichtig finde, weil das Problem werden wir am Ende nur gesellschaftspolitisch lösen können. Wir Anwälte als Rechtsanwender tragen unseren Beitrag dazu bei, indem wir halt dafür sorgen, dass auch individuell Gehaltsgerechtigkeit entsteht, dass dadurch ein Druck darauf entsteht, dass auch die Gesetze und im System entsprechend gemacht werden. Als Rechtsanwender ist das Gesetz ganz unmittelbar für diese individuellen Ansprüche ganz wichtig, weil es eine Lücke schließt. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses Gesetz. Diese Bekämpfung von Gehaltsdiskriminierung ist letztendlich auch in Deutschland, im deutschen Arbeitsrecht, beruht es auf einer europäischen Rechtsgrundlage. Im europäischen Zentralrecht, in den Grundverträgen der EU, ist es niedergelegt, dass sowohl Diskriminierung verboten ist, als auch konkret Entgeltdiskriminierung. Es ist auch festgelegt, dass alle Mitgliedstaaten ein effektives System der Bekämpfung von Gehaltsdiskriminierung schaffen müssen und dass Arbeitnehmerinnen einen Zugang zu Rechtsschutz haben. Da gibt es also sehr starke Regelungsansätze auf europäischer Ebene. Aber in dem entscheidenden Punkt, nämlich wann gibt es eine Beweislast für eine Diskriminierung? Wann muss ich also als Arbeitnehmer, der ja nicht den vollen Zugang zu den Daten im Beschäftigungsverhältnis habe, wann muss ich vollständig beweisen, dass ich diskriminiert werde? Und wann reicht es aus, dass ich einen Indiz bringe, der zur Beweislastumkehr führt? Und wie komme ich an diese Informationen, die mir so ein Indiz und eine Beweislastumkehr verschaffen? Und genau diese Fragen beantwortet das europäische Recht nicht, sondern sagt nur, Antidiskriminierung muss sein, muss effektiv sein. Und die praktische Umsetzung, den letzten Schritt, den müssen die Mitgliedstaaten machen. Die müssen die Mitgliedstaaten mit ihrer Gesetzgebung machen und mit ihrer Rechtsprechung. Und genau hier setzt das Entgelttransparenzgesetz an, indem es sagt, man hat einen Auskunftsanspruch als Arbeitnehmerin und damit kriegt man die Informationen, die man sonst vielleicht nie kriegen würde. Weil wie will ich denn ohne einen Rechtsanspruch sagen, Arbeitgeber, sag mir mal, was die anderen verdienen. Das ist ja eine utopische Forderung. Also schafft das Gesetz diesen Auskunftsanspruch. Und gleichzeitig bewertet das Gesetz diesen Auskunftsanspruch. Und das ist das, was jetzt letztendlich erst die Rechtsprechung des BAG ganz aktuell klargestellt hat. Was ist die Auskunft wert? Ja, sie ist ein Indiz. Ja, sie löst eine Beweislastumkehr aus. Und ab jetzt muss der Arbeitgeber beweisen, warum er nicht diskriminiert. Also es schließt auf der Beweisebene eine ganz, ganz entscheidende Lücke und macht im Endeffekt Rechtsschutz, individuellen Rechtsschutz gegen Gehaltsdiskriminierung überhaupt erst funktionsfähig.
Genau, da wollen wir gleich nochmal hin. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Marion, vielleicht kannst du uns noch mal näher bringen. Das Entgelttransparenzgesetz hat ja nicht nur diese eine Säule des individuellen Auskunftsanspruches, zu dem uns Herr Schuland sicherlich gleich noch mehr sagen kann, sondern es sind ja insgesamt drei Säulen. Vielleicht kannst du uns und den Zuhörenden die anderen beiden Säulen auch noch mal kurz darstellen.
Ja, das mache ich sehr gerne, weil die ganz häufig unter den Tisch fallen, obwohl sie wahrscheinlich im Endeffekt sogar ein Stück effektiver wären als jetzt dieses Auskunftsrecht. Also das Auskunftsrecht, von dem Herr Schuland eben besprochen hat, besagt ja, dass Arbeitnehmerinnen, die in einem Unternehmen arbeiten, das mehr als 200 Beschäftigte hat, das Recht haben zu erfahren, was ihre männlichen Kollegen verdienen, die eine vergleichbare Tätigkeit ausüben. Und zwar muss dann, darüber werden wir bestimmt gleich auch nochmal sprechen, müssen 6 Personen genannt werden, die eine vergleichbare Tätigkeit ausüben. Und der Mittelwert der Einkommen von diesen 6 Personen wird dann quasi als Vergleichswert herangezogen, an dem ich mich orientieren kann, ob ich gerecht oder ungerecht bezahlt werde. Das ist das eine Element, das Herzstück des Entgelttransparenzgesetzes und auch das, das am häufigsten diskutiert wird. Es gibt ja aber noch 2 Säulen, die sehr selten in den Fokus rücken. Und zwar zum einen werden Unternehmen, die mehr als 500 Beschäftigte haben, durch das Gesetz aufgefordert, regelmäßig ihre Entgeltstrukturen zu überprüfen. Und wenn sie feststellen, dass da vielleicht Unregelmäßigkeiten auftauchen, sollen sie auch Maßnahmen entwickeln, die dagegen vorgehen. Und zum anderen sind Unternehmen, die mehr als 500 Beschäftigte haben und lageberichtspflichtig sind, auch dazu verpflichtet, einen Bericht zur Entgeltgleichheit und Gleichstellung zu verfassen. In unregelmäßigen Abständen, ich glaube so alle 3 bis 5 Jahre, je nachdem, ob ein Tarifvertrag vorliegt oder nicht. Also das heißt, hier sollen die Unternehmen quasi einen Blick nach innen richten und gucken, was für Gehaltsstrukturen haben wir hier oder was tun wir hier, um für mehr Chancengleichheit im Unternehmen zu sorgen. Und das eine, also diese Überprüfung der Entgeltstrukturen ist wie gesagt nicht verpflichtend, sondern da werden die Unternehmen nur zu aufgefordert und diese Berichtspflicht, die also wirklich per Gesetz eigentlich verpflichtend festgeschrieben wurde, wird auch nur sporadisch ausgeübt. Und zum anderen, ich weiß nicht, wer Lust hat, kann mal googeln nach diesen Berichten. Die sind dünn im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, von der Lufthansa beträgt der Umfang so 1 bis 1,5 DIN A4 Seiten, wo einfach nur drin steht, wir kümmern uns um Gleichstellung und das ist total wichtig, dass Frauen nicht ungerecht bezahlt werden. Dann gibt es eine kleine Tabelle, wo beschrieben wird, wie viele Männer und Frauen in Teilzeit und Vollzeit dort arbeiten. Und das war's. Also diese beiden Instrumente, die auch in dem Gesetz stehen, werden nur sporadisch angewendet und sind nicht besonders aussagekräftig. Aber sie gehören auch eben, sind auch Bestandteil des Entgelttransparenzgesetzes.
Das ist schon wirklich sehr erstaunlich, weil ich habe in Vorbereitung auf diese Folge auf der Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Stichpunkt Entgelttransparenzgesetz gegoogelt und war sehr erstaunt. Da gibt es ganz, ganz viele Hochglanzbroschüren. Ich habe sie mir dann in Schwarz-Weiß ziemlich ernüchtert ausgedruckt. Ich finde, Schwarz-Weiß passt auch tatsächlich eher, wenn ich jetzt höre, dass Herr Scholand nach über 4 Jahren der erste Anwalt war, der tatsächlich ein Urteil erstritten hat. Und auf dieser Seite gibt es auch Instrumente zur Prüfung der Entgeltgleichheit. Und wenn ich das jetzt mal hier durchzähle, dann sind das immerhin 7 Möglichkeiten, dort so eine Berichtspflicht oder alles Mögliche zu erstellen. Also die Handreichungen sind wirklich lang. Also deshalb erstaunt das eigentlich, dass das so eine Berichtspflicht der Lufthansa mit so vielen Beschäftigten 1,5 Seiten nur braucht. Also die Anleitung dafür sind auf jeden Fall ganze Pamphlete.
Vielleicht ist das aber auch das Problem, Tomke, also dass das zu unübersichtlich ist und für Unternehmen einfach wahnsinnig aufwendig ist, da Berichte zu verfassen, wenn es so viele Pamphlete gibt, die darauf hinweisen, wie man es zu tun hat. Aber es ist nur so nebenbei ein Gedanke, der mir dazu eingefallen ist.
Ich vermute das fast auch. Es gibt aber auch eins, das heißt tatsächlich mehr Chancen für Beschäftigte. Da ist dezidiert aufgeschlüsselt, wie ich denn meinen individuellen Auskunftsanspruch geltend machen könnte. Und da kommen wir jetzt zu Ihnen, Herr Scholand. Sie sind ja nun Praktiker und können uns da vielleicht ziemlich dezidiert zu berichten. Wie läuft denn jetzt so ein individueller Auskunftsanspruch ab? Jetzt kommt eine Mandantin, wahrscheinlich ja eher eine Frau, es kann ja aber auch ein Mann sein, das gilt ja für beide, aber ich nehme jetzt mal an, es kommt eine Frau zu Ihnen in die Kanzlei und sagt, ich habe das Gefühl, ich verdiene viel weniger als die Männer in meiner Abteilung. Wie gehen Sie denn dann da jetzt ran?
Also es ist immer die Frage, ob dieser Auskunftsanspruch dann tatsächlich über Anwälte geltend gemacht wird oder von den Beschäftigten selber geltend gemacht wird. Wichtig ist es, eben diesen im Gesetz geregelten Auskunftsanspruch geltend zu machen. Man muss also entsprechend der gesetzlichen Formulierung fordern, dass einem das Vergleichsentgelt oder das Entgelt der vergleichbaren Beschäftigten des anderen Geschlechtes mitgeteilt wird. Dazu muss man diesen Antrag stellen, dazu muss man insbesondere, das ist der Kernbereich, benennen, was denn die vergleichbaren Beschäftigten sind. Also das ist so der Kern. Man muss sagen, ich bin als das beschäftigt, muss das möglichst konkret beschreiben und muss dann möglichst konkret aufzeigen, welches denn die anderen vergleichbaren Beschäftigten sind, von denen es mindestens 6 geben muss. Das ist eine der Einschränkungen im Gesetz, um eine Auskunft zu bekommen. Dafür gibt es auch Erleichterungen. Ich habe mir in Vorbereitung zu unserem Podcast auch mal auf der Seite vom BEMAS die Hinweise und Unterlagen angeguckt. Es gibt sogar so ein Antragsformular, so ein offizielles Antragsformular, mit dem man eine solche Auskunft stellen kann. Das hat insofern den Vorteil, als dass ein Arbeitgeber jedenfalls, was die Struktur des Auskunftsverlangens angeht, nicht sagen kann, das wäre nicht entsprechend dem Gesetz, wenn es der Herausgeber des Gesetzes zur Verfügung stellt. Aber der Streit wird meistens darum bestehen, was dann die Vergleichsgruppe ist, mit wem man vergleichbar sein kann. Dazu enthält das Gesetz aber auch Kriterien und auch zu der Anwendung der Kriterien im Einzelfall gibt es schon Rechtsprechung. Was neu ist, das war ja unser Verfahren, ist, dass aufgrund der Auskunft dann eine Klage tatsächlich stattfindet. Zu der Frage, wie ich die Auskunft geltend mache, wie die Vergleichskriterien sind, dazu gibt es tatsächlich schon relativ hilfreiche Rechtsprechung und auch direkte Hinweise im Gesetz. Also wer das möglich möchte, wird die Chance haben, diesen Auskunftsanspruch zu stellen und die Vergleichsgruppe zu begründen. Es kann natürlich mal sein, dass es einfach keine 6 gibt. Dann wäre so eine der großen Probleme beim Auskunftsanspruch, dass man halt 6 Leute in der Vergleichsgruppe braucht, würde sich dann leider negativ auswirken. Die zweite, ja extrem problematische Voraussetzung ist, dass es eine Unternehmensgröße gibt, die, wie ich finde, praxisrelevant ist. Warum gibt es jetzt keine Entgeltgleichheitsverteidigungsmechanismen in Unternehmen mit weniger als 200 Arbeitnehmern? Also diese Einschränkung des Gleichheits- und ja, Gleichberechtigungsanspruch finde ich sehr problematisch. Das sind so eine der Baustellen an dem Gesetz. So, und wenn man dann diesen Auskunftsanspruch hat, wovon ich jetzt einfach mal unterstelle, dass man, wenn man die gesetzlichen Voraussetzungen tatsächlich hinbekommt, dass man den relativ leicht bekommen kann, mit diesem Auskunftsanspruch muss man dann gucken, was macht man denn damit? Also wie klage ich den dann ein? Die große Hürde bis hierhin ist überhaupt, sich erstmal zu trauen. Weil das ist auch die große Hürde, die weiterhin besteht, bei aller tollen Entwicklung der Rechtsprechung, die wir gerade haben, im laufenden Arbeitsverhältnis einen Streit zu begründen und dem Arbeitgeber vorzuwerfen, du diskriminierst. Das ist die große Hürde, die es zu umschiffen gibt. Das ist nicht immer möglich. Oft geht das dann einher mit Druck, der dann arbeitgeberseits ausgeübt wird, mit der Verschlechterung des Verhältnisses. Das ist ohnehin so im Arbeitsverhältnis. Überlegen sich Arbeitnehmerinnen oft sehr gut, wenn da auch was Rechtliches problematisch läuft, wie viel ist es mir wert? Das ist eine Abwägung, die man immer machen muss. Wie viel ist mir dieses Problem wert, das zu klären und hier einen Streit zu provozieren? Beziehungsweise provozieren tut man den ja nicht, sondern man verteidigt sich ja, also einen Streit zu führen. Wie viel ist es mir das wert im Verhältnis zu dem restlichen Arbeitsverhältnis? Was verursacht das? Ist es das wert? Kriege ich Ärger, verschlechtern sich Verhältnisse? Und viele, viele Rechte von Arbeitnehmerinnen bleiben einfach liegen und werden nicht angefasst, weil so eine Gesamtabwägung gemacht wird, das ist es nicht wert. Aber sowas wie ungerechte Vergütung geht ja wirklich an den Kernbereich dessen. Natürlich ist im Arbeitsverhältnis nicht nur Vergütung wichtig, auch Wertschätzung ist eine ganz wichtige Sache. Aber die Frage der Vergütung, der fairen Vergütung, ist schon wirklich im Kernbereich. Und da wünschen wir uns auch als Rechtsanwender natürlich ein bisschen Mut. Schön wäre es, eine stärkere Rolle von Betriebsräten zu haben. Wie immer, wenn es eine kollektive Arbeitnehmervertretung gibt, die Rechte durchsetzen kann der Einzelnen, müssen die Einzelnen keinen Streit führen und können sozusagen vertreten werden von einem Gremium, was unangreifbarer ist. Das wäre natürlich insgesamt auch bezüglich des Entgelttransparenzgesetzes in der praktischen Anwendung wünschenswert. Da würden sich mehr Arbeitnehmerinnen trauen, da reinzugehen. Also so viel so ein bisschen zu dem Auskunftsanspruch, wozu ich dann gerne später noch mal ein bisschen mehr sagen kann, ist, was man denn, wenn man die Auskunft hat, was man dann damit anfangen kann. Weil das ist der im Moment sehr, sehr spektakuläre, sich dynamisch entwickelnde Bereich.
Lassen Sie uns doch tatsächlich da auch hingehen. Also wir haben das jetzt hinbekommen. Wie geht es dann weiter? Also gerade dieser Punkt, Sie haben das Urteil erstritten. Jetzt liegt ja auch die Urteilsbegründung ja vor. Mhm. Was fange ich da jetzt mit an? Mhm.
Ja, also das hat sich tatsächlich dramatisch seit diesem Urteil geändert. Das Entgelttransparenzgesetz gab es gab den Auskunftsanspruch und Gesetz im Fall, liegt so eine Auskunft vor und diese Auskunft ergibt eine Gehaltsdifferenz. Wenn sie keine Gehaltsdifferenz ergibt, dann enden natürlich erstmal die Rechtsanwendungsüberlegungen. Ist halt keine Differenz nachgewiesen, kann man dann auf diesem Weg erstmal nicht weitermachen. Aber da stellen wir mal, es gibt so eine. Das heißt, wie in unserem Fall, knackige 1.000 Euro im Monat Gehaltsunterschied. So, was macht man jetzt damit? Bisher war das so, dass sehr viele Meinungen auch in der Rechtsliteratur, Rechtsprechung gab es ja noch nicht, es gab keinerlei Rechtsprechung vor unserem Verfahren zu Schadensersatzansprüchen, da haben sehr viele Stimmen in der Rechtsliteratur gesagt, das Gesetz hat eine gute Idee, aber ist praktisch nicht anwendbar. Mit der Auskunft kann man nichts anfangen, weil was belegt denn schon eine Differenz? Das kann ja gute Gründe geben für die Differenz. Außerdem ist da ja als Auskunftsmittel der Median gewählt. Das ist ja kein Durchschnitt, sondern so ein Mittelpunkt. Also im Endeffekt war schon der Versuch aus meiner Sicht auch durch Stimmen stark aus dem Arbeitgeberlager gesteuert, dieses Gesetz wegzuschreiben, die effektive Anwendung dieses Gesetzes einfach wegzuschreiben. Und dagegen haben wir uns gewandt. Wir haben gesagt, nein. Und da haben wir übrigens auch, weil das gerade angesprochen wurde, diese Arbeitsmaterialien vom Bundesministerium, die habe ich tatsächlich in der Klage stark benutzt. Ich habe gesagt, man kann gegen diese Meinungen, die das Gesetz unwirksam machen wollen, die kann man bekämpfen, indem man sagt, es gibt eine eine europäische rechtliche Grundlage, eine Verpflichtung, effektiv Diskriminierungsschutz zu betreiben. Und es gibt eine Gesetzesbegründung. Und die Gesetzesbegründung sagt, das Entgelttransparenzgesetz ist ein Mittel, individuelle Gehaltsungerechtigkeit zu bekämpfen. Und wenn das so ist, dann muss die Auskunft etwas wert sein. Dann kann man sie nicht einfach wegschreiben. Und deswegen habe ich sogar aus solchen Leitfaden des Familienministeriums zitiert zu den Zwecken des Gesetzes. Und das hat das Bundesarbeitsgericht auch aufgenommen. Das heißt, ich nehme diese Auskunft, die problematisch war vor dem Verfahren. Unsere Mandantin, eine sehr mutige Frau, hat sich getraut, das geltend zu machen, hat gesagt, zahlt mir die Differenz, also zahlt mir das Gehalt, was der Median der männlichen Beschäftigten ist. Und das ist nicht gemacht worden, also haben wir jetzt eingeklagt. Wir haben also geklagt auf die Differenz. Wir haben gesagt, sie will auch die 1.000 Euro, sie möchte auch den Mittelpunkt der anderen. Aus unserer Sicht gibt es dafür keine Rechtfertigung für den Unterschied. Und da ging jetzt der juristische Streit los. Was belegt dieser Unterschied? Muss ich trotz des Unterschiedes beweisen, dass der Unterschied eine Diskriminierung ist? Das ist ja erstmal nur ein Ist-Wert. Unterschied kann ja gute Gründe haben. Muss ich also beweisen, dass es keine guten Gründe gibt? Muss ich also trotz des Auskunftsmittels die Diskriminierung beweisen? Oder muss der Arbeitgeber das beweisen? Also wen trifft die Beweislast? Und diese ganz, ganz, ganz entscheidende Frage hat das Bundesarbeitsgericht entschieden und in einer, wie ich finde, absolut richtigen, aber auch schon spektakulären Art und Weise. Sie haben gesagt, wenn eine Auskunft nach dem Entgelttransparenzgesetz einen Gehaltsunterschied ergibt, ist es Beweislast des Arbeitgebers nachzuweisen, dass das nicht auf Diskriminierung beruht. Nicht der Arbeitnehmerin muss noch beweisen, dass der Unterschied die Diskriminierung ist, sondern der Unterschied alleine belegt ja etwas. So, da ist ein Unterschied. Warum ist der dann so? Das muss der Arbeitgeber beweisen. Das ist die Kernaussage des Urteils. Und die ist aus meiner Sicht völlig richtig. Das Bundesarbeitsgericht nimmt damit eine Beweislastverteilung vor, entsprechend der Möglichkeiten. Wer das Entgeltsystem gestaltet, der Arbeitgeber doch im Wesentlichen, wer die Kriterien festlegt, der hat doch die Möglichkeiten und damit letztendlich auch die Verpflichtung, die Verantwortung zu beweisen, dass wenn es einen Unterschied gibt zwischen vergleichbaren Beschäftigten, dass das keine Diskriminierung ist. Es ist ja immerhin nach dieser Auskunft ein Gehaltsunterschied zwischen vergleichbaren Beschäftigten. Und dann ist doch die Verantwortung bei demjenigen gelegen, der dieses System geschaffen hat und der sich entschieden hat, so zu bezahlen. Deswegen finde ich diese Entscheidung so deutlich, so schön und eigentlich auch so klar und selbstverständlich. Sie ist eine folgerichtige Umsetzung der europäischen Rechtslage, wonach Diskriminierung effektiv bekämpft werden muss. Und sie ist eine folgerichtige Verteilung der Beweislast danach, wer kann das denn machen? Sonst würde ich Arbeitnehmern doch etwas fast Unmögliches auferlegen. Ohne den Auskunftsanspruch, wie soll ich an die Vergleichswerte kommen? Und ohne die Beweislast, wie soll dann ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin beweisen, dass es nicht Diskriminierung ist? Also von daher ist das Urteil sehr klar und ich finde sehr richtig. Also man nimmt diese Auskunft, fordert die Differenz ein. Wenn diese Differenz nicht freiwillig geteilt wird, kann man auf Schadensersatz vor dem Arbeitsgericht klagen. Und nach dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes ist der Arbeitgeber in diesen Klagen sofort in der Beweislast, die Unterscheidung zu rechtfertigen. Und in diesem Urteil hat das Bundesarbeitsgericht auch noch gesagt, wie ein Entgeltsystem gestaltet sein muss, damit es nicht diskriminierend ist und wie die Beweislast des Arbeitgebers ist. Also mit Scheinargumenten, mit spekulativen und pauschalen Ausführungen ist es nicht getan, sondern es muss sehr konkret werden. Das ist etwas, was sich auch noch aus der Entscheidung gibt, was das insgesamt noch sehr stützt.
Ja. Herr Scholand, jetzt habe ich mal eine Frage an Sie, weil nach diesem Urteil, glauben Sie, also ist es da noch überhaupt möglich, dass Arbeitgeber bei so einem Fall, dass es Arbeitgebern gelingen kann, zu beweisen, dass die Entgeltungleichheit eben nicht aufgrund des Geschlechts zustande kommt? Also sagen wir mal, oder ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll, bedeutet das, dass alleine die Auskunft und das Wahrnehmen, dass ich weniger verdiene als meine männlichen Kollegen, sozusagen einen Automatismus in Gang setzt, wenn ich jetzt klage, dass ich auch Recht bekomme? Also wie viele Spielräume haben die Arbeitgeber noch nach diesem Gesetz?
Also ein Automatismus nicht, aber die Spielräume werden unbedingt kleiner. Das auf jeden Fall. Es wird zum einen, wenn sich das durchsetzt, wie hoch die Hürden sind, die das Bundesarbeitsgericht aufgebaut hat, dann werden viele Arbeitgeber die Auseinandersetzung, die ja jetzt mit einem sehr großen Risiko verbunden ist, scheuen und Schadensersatzforderungen, beziehungsweise es ist ja auch technisch kein Schadensersatz, sondern die Zahlung der Differenzvergütung, die man Frau ja eigentlich verdient hätte. Arbeitgeber werden sich sagen, oh, diesen Prozess wahnsinnig aufwendig, muss Anwälte bezahlen, großes Risiko, ich zahle das lieber. Das ist der erste Effekt. Geltend gemachte Ansprüche werden leichter erfüllt werden, ohne dass es jetzt noch individuell durchgeklagt werden muss. Den Mut, das geltend zu machen, muss man natürlich immer noch mitbringen. Und wenn es dann wirklich zu einem Streit kommt, wenn der Arbeitgeber es rechtfertigen muss, ja, kein Automatismus mehr, aber der Spielraum wird kleiner. Man muss im Endeffekt ein System darlegen, was sehr stark an sachlichen Kriterien, also wirklich an nachgewiesener Fähigkeit, an nachgewiesener Verantwortung orientiert ist. Das Bundesarbeitsgericht hat sich insbesondere in unserem Verfahren zu so einem System des Dienstalters geäußert. Gesagt, ja, zum Beispiel ein System des Dienstalters ist ein gerechtfertigendes Unterscheidungskriterium. Das heißt, wer länger eine bestimmte Aufgabe hat, darf grundsätzlich mehr verdienen. Aber es muss eben ein System sein. Es muss Kriterien haben, die festgelegt sind, die diskriminierungsfrei sind. Also Spielraum wird definitiv kleiner, von einem Automatismus würde ich nicht sprechen. Insbesondere gibt es ja im Entgelttransparenzgesetz auch grundsätzlich die Privilegierung von tarifanwendenden Arbeitgebern. Das heißt, Tarifsysteme gelten grundsätzlich als ausgewogen. Das gibt es im Arbeitsrecht an verschiedenen Bereichen. Das gilt auch hier. Das heißt, es geht natürlich eher um Bereiche, wo es keine Tarif gibt, wo es keine differenzierenden Betriebsvereinbarungen zur Vergütung gibt, sondern wie in unserem Verfahren, dann ging es um den außertariflichen Bereich eines Tarifvertrages. So, da wird es, also im außertariflichen Bereich, wo ja auch arbeitgeberseits oft so diese Auffassung herrscht, da muss ich Flexibilität haben, kann ich entscheiden, wie ich will, da wird es tatsächlich erhebliche Reduktionen geben. Es ist bis jetzt noch nicht voraussehbar, wie stark das sein wird. Aber wenn ich mir die Begründung angucke, dann tun Arbeitgeber gut daran, und das ist ja eigentlich, was wir wollen, ihre Systeme zu überprüfen und zu schärfen und besser zu gestalten, also Kriterien zu machen. Weil wenn sie gar nichts haben, wird es dünn. Und wenn sie, also sowas wie, das entscheiden dann halt die jeweiligen Führungskräfte spontan nach individueller Bewertung. Damit wird es dünn, eine Gehaltsunterscheidung noch zu rechtfertigen. Also werden Arbeitgeber gehalten sein, anzupassen. Und das ist ja genau, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich, auch ich als Rechtsanwender, ich will, mit der Klage kann ich einen Schaden beseitigen. Aber besser doch, es gibt gar keinen Schaden, weil die Systeme vernünftig gestaltet werden. Also ich sehe dieses Verfahren schon auch als Chance, weniger Verfahren führen zu können, weil es halt besser wird, wenn man sich mit dem Thema insgesamt nicht nur im Einzelfall beschäftigt, sondern das Thema auch gesamtgesellschaftlich wichtig findet, dann muss man diesen Blick unbedingt haben.
Ich habe ja vorhin gesagt, es ist ein Etappensieg. Ja. Sie sind ja noch nicht durch. Ne? Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt erstmal zur Umkehr der Beweislast im Prinzip entschieden. Jetzt hat meine Kollegin ja schon nachgehakt, wie groß die Chancen des Arbeitgebers wären, sich noch rauszureden oder begründen zu können, warum diese Gehaltsdifferenz vielleicht gerechtfertigt ist. Wie lange hat denn das jetzt gedauert, bis Sie dieses Urteil vom Bundesarbeitsgericht bekommen haben? Und was schätzen Sie, wie lange dauert es noch, bis dann wirklich mal Geld fließt?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass das Verfahren mit der Entscheidung dieser Rechtsfragen, was ist die Auskunft wert, wer hat was zu beweisen, zunächst sind diese Rechtsfragen entschieden worden und der Rest ist dann, die Entscheidung des praktischen Schadensersatzanspruchs ist an die vorherige Instanz, ans Landesarbeitsgericht Niedersachsen zurückgewiesen worden, weil das Bundesarbeitsgericht sagt, jetzt muss der Arbeitgeber vortragen, wie diese Differenz zu rechtfertigen ist. Ich rechne uns aber dennoch sehr hohe Chancen aus, weil es gar kein System gibt in diesem Bereich. Es ist der außertarifliche Bereich eines Tarifvertrages. Es gibt kein System. Das entscheiden die Führungskräfte. Natürlich versuchen die, das fair zu entscheiden und nach sachlichen Kriterien, aber sie sind, ihr Ermessen ist nicht gesteuert, in keiner Art und Weise. Wie soll das ein System sein, was diskriminierungsfrei ist? Wie soll man bei dem freien Ermessen von Führungskräften 1.000 Euro Differenz zwischen vergleichbaren Beschäftigten rechtfertigen? Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Das Bundesarbeitsgericht hat eine Tür offen gelassen, ein System des Dienstalters. Das hat der Arbeitgeber angeführt, dass es das angeblich gäbe. Das würde es rechtfertigen können. Damit wäre dann ein vergleichbarer Beschäftigter, der längere Zeit diese Aufgabe macht, dürfte stärker vergütet werden. Aber das muss halt ein System des Dienstalters sein. Feste Kriterien, feste Stufen und eine Vergütung, die nur danach gesteuert wird. Und das gibt es in diesem Bereich halt auch nicht. Es gibt diese Gehaltsproblematik bei diesem Arbeitgeber, insbesondere trotz mehrfacher Beanstandung durch den Personalrat. Das hat mehrfach gesagt, das geht so nicht. Da wurde einfach nichts gemacht. Und ich bin sicher, dass da jetzt was passiert, weil ich bin mir auch sicher, dass das ein Arbeitgeber ist, der nicht sehenden Auges diskriminieren will. Solche Systeme entstehen ganz durch ganz, ganz vielschichtige Situationen, durch einen absoluten fehlerhaften Ansatz der Bewertung von Arbeitsleistungen durch überkommene gesellschaftliche Vorstellungen. Aber dass da eine böse Führungskraft steht und ganz bewusst und offensiv sagt, Frauen bezahle ich weniger, das ist, glaube ich, nicht unbedingt die Realität. Und das ist jetzt ein Anlass, mal über seine Kriterien und Prämissen und über diese zweite Denkebene, wie komme ich denn zu meinen Wertungen, darüber nachzudenken, habe ich schon eine gewisse Hoffnung. Das müssen wir noch entscheiden. Wir sind guten Mutes, das zu bekommen. Ich gucke mal gerade in meine Unterlagen, wann wir dann eigentlich angefangen haben. Die Klägerin kam in dem Verfahren ja mit schon der fertigen Auskunft zu uns. Also die hatte sie schon selber durchgesetzt. Klage habe ich eingereicht im Oktober 2018 und das Urteil vom 21. Januar 2021. Das liegt natürlich an den drei Instanzen, Arbeitsgericht Göttingen, Landesarbeitsgericht Hannover und dann Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Gewonnen haben wir in Göttingen mit der Klage, verloren haben wir beim LRG Niedersachsen und dann wieder gewonnen beim BRG. Und jetzt hat die Mandantin, die Klägerin hier sozusagen für ganz viele Menschen was geschaffen, nämlich Rechtsklarheit. Jetzt wäre es nur fair und gerecht, wenn sie jetzt auch noch ihren Anspruch, also ihr Geld direkt bekommt. Da setzen wir jetzt alles dran.
Was schätzen Sie, wie lange wird das noch dauern? So im Arbeitsgerichts, wo sind Sie jetzt wieder beim Landesarbeitsgericht oder?
Ja, genau. Also das kriegt jetzt, geht die Akte vom BAG wieder zum Landesarbeitsgericht zurück und das guckt sich der Richter an und der wird dann Fristen setzen, wird dann Bezug nehmen auf das Urteil und wird jetzt sagen, so folgende Sachlage ist gegeben, Beweislast ist da, Indiz ist da, Arbeitgeber muss beweisen, dabei sind folgende Kriterien zu beachten. Und dann kriegen die eine Auflage zum Vortrag von 4 Wochen. Und dann kriegen wir 4 Wochen zur Erwiderung. Und dann gibt es nochmal eine Verhandlung. Wann das allerdings beginnt und ob da nochmal Fristverlängerungen drin sind. Also da stecken nochmal 3 bis 4 Monate drin.
Also 3 Jahre.
Was mich nochmal jetzt interessieren würde, genau 3 Jahre. Kann man sagen, was diese Frau dann jetzt ausbezahlt kriegt? Also würde das bedeuten, dass sie quasi in Zukunft dann diese 1.000 Euro pro Monat mehr bekommt oder wird das auch rückwirkend erstattet? Oder gibt es auch vielleicht sogar eine Strafe für das Unternehmen? Das ist ja zum Beispiel in anderen Ländern, wird das ja so gehandhabt. Ja.
Also eine Strafe gibt es nicht. Das hat wiederum ein bisschen mit, oder nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich alles mit der europäischen rechtlichen Grundlage zu tun, wo das alles herkommt. Im Europarecht, in den Grundverträgen, ist Entgeltgleichheit vorgegeben. Dann ist effektiver Rechtsschutz vorgegeben. Aber wie dieser effektive Rechtsschutz umgesetzt wird, das wird den Mitgliedstaaten und der nationalen Rechtsprechung überlassen. Es gibt Systeme, die gar keinen individuellen Schadensersatzanspruch vorsehen, sondern die nur Sanktionen gegen den Arbeitgeber vorsehen. Und es gibt Systeme, die in Deutschland eher über den individuellen Auskunftsanspruch gehen. Deswegen gibt es das hier nicht, also keine Sanktionen durch die Verletzung, sondern dann sozusagen einen Anspruch auf Bezahlung dessen, was man bei nicht diskriminierender Vergütung bekommen hätte. Das war im Verfahren auch ein bisschen streitig. Es ist ja nicht so, dass wir eine Liste aller Vergütungen der vergleichbaren männlichen Beschäftigten bekommen, sondern wir bekommen den Midpoint, also den rechnerischen Mittelpunkt, ist auch nicht der Durchschnitt. So, und da wurde natürlich auch angeführt, ja, da kann man doch gar nicht bestimmen, was ihr jetzt zusteht. Und da hat das Bundesarbeitsgericht auch einen sehr direkten Ansatz gemacht, zu sagen, wenn der Weg der Umsetzung der Entgeltdiskriminierung oder der Bekämpfung der Entgeltdiskriminierung Auskommen nach dem Midpoint ist, dann ist das halt der maßgebliche Punkt und dann hat sie einen Anspruch auf Bezahlung gemäß dem Midpoint der vergleichbaren Beschäftigten des anderen Geschlechtes. Also kriegt sie die volle Differenz von 1.000 Euro in unserem Fall ausbezahlt. Ein bisschen schade ist prozessual, dass man nicht eine Klage für alles, für alle Ansprüche Vergangenheit, Zukunft machen kann, sondern man muss tatsächlich immer rückwirkend für einen Monat die Differenz einklagen. Man muss das Monat für Monat machen, also Klage auf zukünftige Leistung, die dann alle bei unveränderter Sachlage alle zukünftigen Ansprüche erfasst, die gibt es nicht. Haben wir natürlich mal probiert, aber richtigerweise sind wir mit diesem einfachen Ansatz dann nicht durchgedrungen. Deswegen haben wir im ersten Verfahren einige Monate eingeklagt, die zu dem Zeitpunkt halt schon zurückgelegt worden sind, nach der Auskunft, also die ersten 6 Monate nach der Auskunft. Und haben inzwischen aber, um da auch jetzt der Angelegenheit so eine gewisse Deutlichkeit zu verschaffen, haben jetzt die restlichen 25 Monate eingeklagt. Aber das ist so ein bisschen blöd. Man muss dann alles einmal machen. Natürlich, man kann natürlich, da kommen, entstehen ja jetzt wieder 9 Monate. Wenn das einmal entschieden ist, zum Beispiel für die ersten Monate, dann wird sich die Arbeitgeberin daran halten und dann werden wir den Rest dann auch nicht nochmal ergänzen. Man muss immer so ein bisschen Verfallfristen aus dem Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag im Auge behalten und Verjährung. Man kann Ansprüche ja nicht ewig geltend machen. Das ist ja einer der großen Fallstricke in vielen Arbeitsverhältnissen, dass da eine Ausschlussklausel drinsteht. So, meistens 3 Monate lang. Man muss spätestens 3 Monate später geltend machen, wenn man was haben will. Wenn es abgelehnt wird, nochmal 3 Monate später einklagen. Da muss man darauf achten, dass man da nicht in die Falle läuft, aber da, wenn das beachtet ist, dann klappt das. Und wenn man einmal was durchgeklagt hat, wird der Arbeitgeber sich, man kann vielleicht auch so eine Vereinbarung machen. Wir klagen die aktuellen 3 Monate durch und je nachdem, wie es entschieden wird, zahlst du dann den Rest auch nach dem Grundsatz der Rechtsentscheidung. Das wäre natürlich zulasten von Anwälten, weil sie dann die ganze Rechtsfrage mit nur 3 Monatsgeldern klären.
Das ist bei Anwälten immer ein Problem. Da. Aber Sie sind ja hier in guter Sache unterwegs und kämpfen ja für übergeordnete Ziele. Ich denke, dann ist das ein hehres Ziel. Vielleicht kommen ja auch.
Ja, das ist natürlich, wenn man sich so wie wir halt sehr, sehr stark positioniert hat. Wir sind eine Kanzlei, wir machen nur Arbeitsrecht und wir machen nur Arbeitnehmerinnenvertretung. Also wir vertreten nur Arbeitnehmerinnen und Betriebsräte. Und das ist ja schon ein deutliches Zeichen, dass es keine Wahl ist, weil wir gerne ganz viel Geld verdienen und reich werden wollen, sondern dass die Wahl dieser Ausrichtung hat natürlich auch ganz klar mit Überzeugung zu tun.
Wir haben ja schon gehört, das sind tatsächlich einige Stolpersteine, die so eine Klage mitbringt. Es ist unheimlich langwierig. Wir haben vorhin schon angedeutet, man macht das in einem laufenden Arbeitsverhältnis. Das heißt, man muss sich erst einmal trauen und das abwägen. Dann ist es auch mit Kosten verbunden. Ein Anwalt braucht auch sein Geld. Das muss ich erstmal alles schaffen. Und dann haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wie sinnvoll ist es denn dann, dass eine Arbeitnehmerin das individuell einklagen muss. Also Sie haben vorhin schon angedeutet, es wäre eigentlich viel schöner, wenn wir so eine Art Verbandsklage hätten, die dem deutschen System allerdings nicht so ausgeprägt bekannt ist, wenn zum Beispiel Betriebs- oder Personalräte das einklagen könnten. Also ich habe mal recherchiert, wo es überhaupt Verbandsklagen gibt und war, also vielleicht auch mal für die Zuhörenden, was eine Verbandsklage ist. Das ist eine Popularklage, bei der ein Verein oder Verbände eine Klagebefugnis bekommen, um die Verletzung von Rechten der Allgemeinheit, also von Dritten, geltend zu machen. Also nicht ihr eigenes Recht, sondern für eine Allgemeinheit, für einen Dritten. Und das ist, soweit ich das rausgefunden habe, durch richterliche Rechtsfortbildung im Deutschen entstanden und gibt es auch nur an einigen Punkten im Umweltrecht, also Verwaltungsrecht gibt es das, Naturschutzrecht. Es gibt es aber auch im Zivilrecht bei Verbraucherschutzverbänden, bei Unterlassungsklagen und im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Aber im Arbeitsrecht habe ich das in dieser Form, da werden Sie vielleicht, Herr Schuland, gleich mehr zu sagen können, Sie sind Fachanwalt für Arbeitsrecht, gibt es das bisher meiner Kenntnis nach nicht. Aber wäre das nicht sehr sinnvoll?
Also gibt es tatsächlich nicht. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass halt so die hochindividuellen Ansprüche, das ist natürlich, ist man, wenn man von Gehaltsdiskriminierung betroffen ist, Thema eines generellen Ungerechtigkeitsthemas. Aber es geht natürlich schon immer sehr um die individuelle Vergütung, um den individuellen Anspruch. Und da gibt es im Arbeitsrecht, auch im Kollektivarbeitsrecht, selten Befugnisse für Arbeitnehmervertretung. Natürlich gibt es das Kollektivarbeitsrecht, das Betriebsverfassungsrecht mit den ganzen Kompetenzen des Betriebsrates, aber das geht auch bisher nicht dahin, dass der Betriebsrat Einzelansprüche geltend machen kann, sondern immer so die kollektiven Interessen. Das ist ja auch im Verbandsklagerecht für Umweltschutz, sind ja die kollektiven Interessen des Einzelnen an der an der Erhaltung der Natur. Also gibt es tatsächlich in dem Sinne nicht, wäre aber gerade in Bezug auf das Entgelttransparenzgesetz, finde ich extrem sinnvoll. Weil die größte Hürde ist eine faktische Hürde, nämlich dass man sich nicht traut, das geltend zu machen. Arbeitgeber können einfach durch faktischen Druck, dadurch, dass sie das Verhältnis auf der Arbeit etwas schlechter gestalten, dass sie da den Druck erhöhen, dass sie da das Arbeiten etwas unleidlicher machen, sich einer legitimen Rechtsverfolgung von berechtigten Interessen entziehen. Das ist nicht richtig. Das ist extrem problematisch und von daher wäre ein stärkerer kollektiver Ansatz, ein Verbandsklagerecht auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Man muss natürlich gucken, wie das dann im Einzelnen ausgestaltet ist. Aber es gibt diese Hürden vom Entgelttransparenzgesetz, die verhindern, dass es so gut wirkt, wie es wirken müsste. Und daraus erklären sich dann auch die Zahlen, die man ja in allen Evaluierungen sieht, dass da nicht so wahnsinnig viel passiert. Genau das ist die Hürde. Da muss man das Gesetz halt weiterdenken. Wir brauchen das Entgelttransparenzgesetz, wie ich es vorhin schon gesagt habe, aber wir brauchen es natürlich in der bestmöglichen Art und Weise. Und das gibt es noch nicht in der bestmöglichen Art und Weise. Und deswegen mehr kollektive Rechte für Arbeitnehmervertretungen, absolut richtig. Ich als Betriebsverfassungsrechtler finde das sowieso gut.
Ich habe noch mal gesehen, 2019 haben die Grünen und die Linken im Deutschen Bundestag einen Antrag gestellt, das Entgelttransparenzgesetz dahingehend auch zu erweitern, dass eben so ein Verbandsklagerecht eingeführt würde. Aber das ist leider gescheitert. Also das wäre tatsächlich etwas, wo auf politischer Ebene vielleicht auch noch nachgesteuert werden kann. Ganz interessant würde ich jetzt finden, Marion, wenn du uns ein bisschen was dazu erzählen könntest, wie gut oder schlecht das Gesetz, also das Entgelttransparenzgesetz in Bremen umgesetzt wird. Oder da gibt es, glaube ich, Zahlen aus einer Betriebsräteumfrage. Hast du da irgendwas parat?
Genau, das habe ich parat. Wir machen als Arbeitnehmerkammer, führen wir alle 2 Jahre eine Betriebsrätebefragung durch. Und die letzte Betriebsrätebefragung fand statt zwischen Dezember 2019 und Februar 2020. Also kurz vor Einsetzen der Corona-Pandemie. Und da hatten wir tatsächlich das Thema Entgelttransparenzgesetz beziehungsweise Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes als Schwerpunkt. Und interessant war, dass wir haben ja, wie gesagt, nur Betriebe befragt, in denen auch Betriebsräte vorhanden waren, was ja, wie wir eben schon besprochen haben, die Anwendung stückweit erleichtert, ne? Weil wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich keinen Betriebsrat habe oder keinen Personalrat, dann muss ich ja direkt an meinen Arbeitgeber gehen, um den Auskunftsanspruch geltend zu machen. Und das Vorhandensein von Betriebsräten erleichtert zumindest diesen Schritt. Aber nichtsdestotrotz hat unsere Befragung ergeben, dass wirklich sehr selten von diesem Gesetz Gebrauch gemacht wurde und dass nur 12% der Arbeitnehmerinnen sich an den Betriebsrat gewandt haben, um von ihrem Auskunftsrecht Gebrauch zu machen. Also das heißt, nur in 12% der Unternehmen. Und tatsächlich wurde dieses Entgelttransparenzgesetz nur in 17% der Unternehmen in Form einer Dienstvereinbarung oder einer Richtlinie umgesetzt. Und was auch besonders interessant war, war, dass auch das Gesetz nicht sonderlich oft bekannt wird und auch überhaupt nicht oft über dieses Gesetz gesprochen wird. Also das heißt, nur jeder 6. Betriebsrat hat gesagt, ja, wir haben auf unseren Betriebsversammlungen schon über das Gesetz gesprochen und auch darüber informiert. Also das heißt, hier gibt es auch noch deutlich Nachholbedarf. Diese Zahlen, die wir hier haben, die sind auch vergleichbar mit denen, die auf Bundesebene erhoben werden. Auch da hat Herr Scholand ja eben schon darauf hingewiesen, gab es Evaluierungen und demzufolge wurde auch nur in 14% der Unternehmen von dem Auskunftsanspruch Gebrauch gemacht. Und auch hier immer sehr oft 2 Antworten. Ich kenne das Gesetz nicht. Also das ist eine ganz häufige Antwort. Und wir müssen ja auch zugeben, das ist ein total sperriger Name. Und selbst Expertinnen und Experten müssen sich wirklich reinknien, um das Gesetz zu verstehen oder auch überhaupt Lust zu haben, sich mit dem Thema zu befassen. Und dann haben natürlich auch viele gesagt, ich nehme das Recht nicht in Anspruch. Erstens, weil ich Angst vor negativen Konsequenzen habe. Das haben zum Beispiel 16% der Befragten in der bundesweiten Evaluierung gesagt. Aber besonders interessant fand ich, dass 38% gesagt haben, ich mache das nicht, weil ändert sich ja eh nichts für mich. Und ich glaube, dass diese 38% jetzt durch diese neue Rechtsprechung, wenn sie denn bekannter werden würde, vielleicht sich nochmal Gedanken machen würden. Ja, weil wir haben über den Gender Pay Gap gesprochen und auch darüber, dass wir einfach mit diesem Problem der Gehaltsdiskriminierung umgehen müssen. Und das bedeutet auch, wir müssen die Menschen, insbesondere die Frauen, natürlich ermutigen, da auch aktiv zu werden, wenngleich. Und ich glaube, das wird Herr Scholand auch unterschreiben. Das Thema Entgeltgleichheit ja auch keins ist, was individuell auf individueller Ebene gelöst werden sollte, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, das muss politisch gelöst werden. Und das kann nicht sein, dass jede Frau einzeln dafür kämpfen muss, dass sie nicht aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert wird. Also das, denke ich, steht außer Frage. Aber in den konkreten Fällen muss die Anwendung natürlich erleichtert werden.
Genau, also das sehe ich ganz genauso. Das Gesetz und die Klagemöglichkeit ist ein Mittel, sollte auch ein Mittel sein, um möglichst zu bewirken, dass es weniger notwendig wird. Dass das Gesetz nicht so bekannt ist, beziehungsweise die Arbeitnehmerinnen damit nicht beschäftigt haben und auch denken, das ändert sich nichts, hat auch damit zu tun, wenn man sich mal vor diesem Verfahren, wenn man da mal Entgelttransparenzgesetz angegeben hat, der nächste Satz, der kam, war zahnloser Tiger, bringt nichts, verfehlt, Median, gar nichts. Es gibt also so in der ersten Ebene, Google-Suche oder irgendein anderer Browser, dass die erste Ebene, die man bekommt, waren fast immer Stellungnahmen, das bringt nichts, das ist ein vergeigtes Gesetz. Das ist nicht nur zufällig, das ist auch von Interessenvertretungen gesteuert. Da sind die Stimmen in der Rechtsliteratur, die im Arbeitgeberlager stehen, sehr aktiv gewesen, das so kaputt zu schreiben. Und wenn man das schon liest und hört in den Medien, da gibt es was, aber bringt sowieso nichts, ja, dann ermutigt das nicht gerade, was zu tun. Und das hört jetzt mal auf, glaube ich.
Das ist sehr schön.
Will ich jedenfalls hoffen.
Marian, kannst du uns nochmal sagen, ich glaube, die Betriebsräte haben auch in dieser Befragung, die ich damals gelesen habe, gesagt, sie haben Änderungswünsche. Weißt du noch, ob da in der Befragung auch erhoben wurde, was die Betriebsräte sich so vorstellen, was man verbessern könnte?
Was die Betriebsräte jetzt ganz konkret da gefordert haben, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das, wie gesagt, erstmal bekannter werden muss. Ich glaube, dass sie auch selber gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn solche Anfragen kommen. Also da transparentere und klarere Verfahren anzustoßen, ist, denke ich, ein ganz wichtiger Weg. Aber ich glaube, dass, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass dieser Auskunftsanspruch alleine keine Lösung sein kann, sondern dass wir tatsächlich, wie das vielleicht in vielen anderen Ländern auch gehandhabt wird, uns diese Berichtspflicht noch ein bisschen genauer vorknöpfen müssen. Und da haben wir in Deutschland einfach eine Kultur, die sagt, über Geld spricht man nicht. Also Entgeltstrukturen sind komplett intransparent. Und auch diese Lösung, dass wir quasi mit dem Median von 6 Vergleichspersonen arbeiten, zeigt ja, ne, dass wir da auch versuchen, weiterhin diese eher intransparenten Strukturen nicht aufbrechen wollen. Das ist in anderen Ländern wird das komplett anders gehandhabt. Ich sage mal, in dem Vorzeigebeispiel für Gleichstellung, also in dem gendergerechtesten Land der Welt, das ist ja Island, da gibt es die härtesten Gesetze gegen Entgeltungleichheit. Und ich fand das ganz spannend zu lesen, dass dort alle 3 Jahre ein Equal Pay Zertifikat erworben werden muss von jedem Unternehmen, das mehr als 25 Beschäftigte hat. Ja, also da sehen wir mal, was für ein Riesengefälle herrscht zwischen den Ansprüchen, die wir hier in Deutschland gesetzlich formuliert haben. Da sprechen wir über Unternehmen mit 200 oder 500 Beschäftigten und in Island wird gesagt, jedes Unternehmen, das mehr als 25 Beschäftigte hat, muss alle 3 Jahre seine Entgeltstrukturen überprüfen. Und wenn keine Entgeltgleichheit festgestellt wird, dann muss jeden Tag Strafe gezahlt werden, und zwar 360 € pro Person, und der Firmenname wird veröffentlicht. Also, das ist schon eine ganz andere Wucht, die dahinter steht. Ja, wir haben in Island natürlich andere Rahmenbedingungen und wir können so ein so kleines Land mit Deutschland nicht vergleichen. Aber ich will nur sagen, dass diese Problematik der Entgeltungleichheit woanders auch anders gehandhabt wird. Und es gibt auch Länder wie Dänemark oder Schweden, auch dort sprechen wir über Unternehmen von 25 oder 35, mit 25 oder 35 Beschäftigten, also mit sehr viel kleineren Unternehmen, die auch ihre Entgeltstrukturen überprüfen müssen im Hinblick auf gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Ja, also Herr Scholand hat ja eingangs schon gesagt, das geht nicht, dass wir hier nur, dass hier nur Beschäftigte in Unternehmen mit mehr als 200 ArbeitnehmerInnen das Recht haben auf diese Auskunft. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir weiter noch transportieren müssen und auch an die Politik herantragen müssen, weil 2/3 aller Frauen werden von diesem Gesetz überhaupt nicht erfasst. Und deswegen finde ich, ist ein Stück weit das auch richtig, wenn wir hier von einem zahnlosen Tiger sprechen oder zumindest von Verbesserungsbedarf.
Zahnloser Tiger, was dieses Thema angeht, Gehaltsgerechtigkeit insgesamt anzugreifen, ja, absolut. Und da müssen wir unbedingt weitermachen. Und da ist dann natürlich auch wichtig, dass Juristen dann nicht sagen, ja super, jetzt gibt es ein tolles Urteil, jetzt gibt es eine Beweislastregel, die Juristen schön anwenden können. Das ist ein Teilerfolg, der nicht, auf dem man sich dann am Ende auch nicht ausruhen darf, gar keine Frage. Also auf nach Island. Diskriminierung ist nicht schutzwürdig und es kann kein berechtigtes Interesse der Wirtschaft geben, Diskriminierung weiter betreiben zu dürfen. Natürlich, es geht immer um Freiheitsgrade. Arbeitgeber wollen in den Kernbereichen betrieblicher Strukturen, Arbeitszeiten, Personaleinsatz und Entgelt wollen Freiheitsgrade haben, aber das ist nicht legitim, Freiheitsgrade zur Diskriminierung zu nutzen. Das ist, und das schadet auch Unternehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Unternehmen schadet. Es ist ja nicht etwas, wir tun das für die, wird immer gesagt, wir tun das für die Arbeitnehmerinnen, für die Beschäftigten. Es ist auch für die Gesellschaft wichtig, es ist aber auch für die Unternehmen gut. Gerechte und faire Verhältnisse. Es gibt diese Untersuchung, dass wirklich betrieblich mitbestimmte Unternehmen, wo ein Betriebsrat ist, der Rechte hat, der auch gegen den Arbeitgeber diese Rechte geltend machen kann, dass diese Unternehmen besser funktionieren. Es geht ihnen einfach besser. Und dieser Gedankengang, dass das für alle besser ist, der ist irgendwie noch nicht tief genug angekommen.
Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, was ihr da oder Marion eben auch schon erzählt hat und Sie auch, Herr Scholand, was die Betriebsräte sich tatsächlich an Änderungswünschen vorstellen. Also ich habe die Umfrage hier gerade nochmal aufgerufen. Tatsächlich würden 41% der Betriebsräte sich dafür aussprechen, dass das Gesetz schon bei deutlich kleineren Betrieben Anwendung findet. Also isländischer Standard wäre schon nicht schlecht ab 25. Dann sagen auch 37% der Betriebsräte, sie würden sich auch Sanktionen bei Verstößen gut vorstellen können. Also da können wir auch ins Ausland gucken. Die haben das auch schon. 11% wären auch dafür, dass diese Privilegien, die tarifgebundene Arbeitgeber haben, abgeschafft werden. Das hatten wir ja auch angesprochen, dass es mit dem Auskunftsanspruch bei tarifgebundenen, oder haben wir das näher ausgeführt, Herr Scholand? Sie hatten das vorhin, glaube ich, angedeutet.
Ich hatte kurz angerissen, dass es Privilegierungen gibt für tarifanwendende Unternehmen. Das müsste man aus meiner Sicht schon differenzieren. Die richtige Anwendung eines Tarifvertrages mag privilegieren. Das Problem liegt dann bei Gehaltsdiskriminierung in der falschen Anwendung eines Tarifvertrages und wenn ich betreffende Arbeitnehmerinnen einfach sozusagen nicht in die ihnen eigentlich zustehende Gruppe eingruppiere, weil da diskriminierende Gedanken sind, dann hilft mir das gar nichts, dass das ein Tarifvertrag ist.
Genau, und einen letzten größeren Änderungsbedarf sehen die Betriebsräte mit fast 38% dabei, dass die Schranken für einen individuellen Auskunftsanspruch niedriger sein müssten. Das heißt eben auch, dass Frauen ja sich nicht dieses Hemmnis, dass man gar nicht auf den Arbeitgeber zugehen kann, erstmal niedriger sein muss. Das könnte vielleicht ja auch über eine Verbandsklage erreicht werden oder wenn ich gemeinsam vielleicht ja auch klagen kann mit anderen Frauen. Das geht, glaube ich, auch nicht, oder? Kann ich mich als zwei Arbeitnehmerinnen, als gemeinsame Kläger zu einem kann ich mich auch nicht zusammenschließen. Das sieht es auch nicht vor.
Nee.
Das wäre ja auch hilfreich.
Also man könnte da auch stärkere Mitbestimmungsrechte sich überlegen, ob man irgendwie in irgendeiner Art und Weise die Initiativrecht von Betriebsräten, eine Ergänzung zu dem Mitbestimmungsrecht, was betriebliche Vergütung angeht, wäre denkbar, natürlich immer da, wo nicht ein Tarifvertrag die Vergütung steuert, da haben wir eine Sperrwirkung, aber überall, wo das zumindest nicht der Fall ist, kann man darüber nachdenken. Da gibt es, glaube ich, wenn man will, eine Menge kreative Ansätze.
Hat einer von Ihnen beiden noch irgendwas, was auf dem Herzen liegt, was wir auf jeden Fall noch an unsere Zuhörenden transportieren sollten?
Ich habe, glaube ich, genug oder viel geredet. Das, was mir wirklich wichtig ist bei dem Ding, sowohl was die juristische Ebene als auch die Einbettung der juristischen Ebene angeht, ich habe schon das Gefühl, das, was mir wichtig ist, zum Ausdruck gebracht zu haben. Ich hoffe, dass es dann auch so, wie ich es gemeint habe, rübergekommen ist und so verständlich war. Aber es brennt mir jetzt persönlich nichts mehr so auf der Zunge.
Ich fände nochmal wichtig zu betonen, dass es auch gute Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen geben muss. Also natürlich einmal, da haben wir ja auch drüber gesprochen, wenn ich selber klage, dann bekomme ich eine Entschädigung oder beziehungsweise mein Gehalt wird angepasst. Aber was passiert mit den Unternehmen, die auch die im Gesetz tatsächlich verankerten Berichtspflichten verletzen beispielsweise? Da ist mir bisher nicht bekannt, dass da irgendwelche Verstöße geahndet werden. Und ich finde auch nach wie vor, dass die Überprüfung der Entgeltstrukturen, die Aufforderung zur Überprüfung, sehr weich formuliert sind. Also auch da würde ich dann lieber ins Ausland schauen und mir angucken, dass das auch verpflichtend passieren muss und auch bei Verstößen Folgen haben muss für die Unternehmen. Da ist beispielsweise, muss ich nochmal ins Ausland schauen, ist es so, dass in Frankreich 1% der Lohnsumme als Geldstrafe bezahlt werden muss oder dass in den Niederlanden Unternehmen, die gegen Entgeltgleichheit verstoßen, bei der Vergabe öffentlicher Verträge ausgeschlossen sind. Also auch das wären aus meiner Sicht so Beispiele, an denen sich Deutschland orientieren könnte, wenn hier der Versuch unternommen wird, das Entgelttransparenzgesetz ein bisschen nachzuschärfen.
Sehr schön. Ich denke, dann haben wir wirklich einen Rundumschlag machen können. Ich danke ganz herzlich Ihnen, Herr Schulland, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hoffe, dass ganz viele diesen Podcast hier hören und sich dann vielleicht auch noch mehr Arbeitnehmerinnen trauen und sich vielleicht ja auch an Ihre Kanzlei wenden und gemeinsam mit Ihnen weiter auf diesem richtigen Weg kämpfen.
Sehr gerne, danke.
Vielen lieben Dank auch dir, Marion, dass du uns da Einblick gewährt hast und dann wünsche ich uns allen alles Gute und hören Sie beim nächsten Podcast auch gerne wieder rein.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.